Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das gerade uns Ärzte und die Patienten beschäftigt und viele Fragen aufwirft. Die Teilhabe am Leben, die Besserung von Mobilität und die Autonomie, das sind die Ziele, die der Schmerztherapie bei chronisch kranken Schmerzpatienten eigentlich sehr wichtig sind. Dies kann bei vielen aber nur mit einer Dauertherapie mit Opioiden erreicht werden und seit 2017 zudem auch noch mit Cannabinoiden. Opioide unterliegen dem Betäubungsmittelgesetz, Cannabis nicht. Was bedeutet das für die Fahrtüchtigkeit? Dürfen Patienten unter der Therapie mit Opioiden Fahrzeuge führen? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Ist eine Genehmigung hierfür wichtig? Und wenn ja, wer erteilt diese? Dies und vieles mehr erfahren Sie heute in unserem Podcast Fahren unter Einnahmen von Opioiden und Cannabinoiden. Was gilt es zu beachten? Und ich freue mich, für dieses Gespräch unsere Expertin, Frau Dr. Dorothea Fargo, begrüßen zu dürfen. Sie ist Anästhesistin und Schmerztherapeutin und Co-Leiterin des regionalen Schmerzzentrums in Gießen-Polheim in Hessen. Und ich glaube, du hast jeden Tag mit diesem Thema zu tun. Liebe Dorothea, schön, dass du da bist.
Liebe Silvia, vielen Dank für die Einladung. Und ja, du hast absolut recht. Das ist ein Thema, was mich oder beziehungsweise meine Patienten sehr, sehr häufig betrifft. Und ich bin froh, dass wir heute darüber reden können.
Und wir reden ja nicht von einer kleinen Anzahl von Patienten. Wir wissen, dass rund 23 Millionen Menschen an Schmerzen leiden hier in Deutschland. Und davon sind rund 4 Millionen wirklich schwerst betroffen. Und diese Patienten haben schwere, hochproblematische, chronische, nicht tumorbedingte Schmerzen, die auch zu psychischen Beeinträchtigungen führen. Und sie benötigen alle eine spezialisierte Behandlung und häufig eben auch den Einsatz von Opioiden und oder Cannabinoiden. Aber nicht nur diese Patienten, sondern auch Tumorpatienten benötigen natürlich Opioide und Cannabinoide. Und es gibt Zahlen aus dem Jahr 2022, da wurden deutschlandweit insgesamt 17,19 Millionen Verordnungen von Opioiden zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse abgerechnet. Also das ist ja nur ein Teil. Das heißt, Millionen von Menschen nehmen täglich ärztlich verordnet Opioide ein und wollen auch oder gerade unter diesen Medikamenten weiter wie gewohnt am Leben teilnehmen. Und dazu gehört natürlich auch das Führen von Fahrzeugen. Liebe Dorothea, erstmal ganz allgemein gefragt, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass der im Besitz einer Fahrerlaubnis oder eines Führerscheins ist, dass der auch ein Fahrzeug führen darf?
Ja, das ist schon mal eine sehr gute Frage, weil jeder von uns muss sich vor Fahrtantritt die Frage stellen, bin ich körperlich und geistig so fit, dass ich jetzt selbst Auto fahren kann? Und diese Verpflichtung zur Selbstüberprüfung, die gilt nicht nur für einen Autofahrer, die gilt für alle Verkehrsteilnehmer, ob gesund, ob akut erkrankt, ob chronisch krank. Also auch für Radfahrer und Fußgänger. Das wissen viele nicht. Und auch diese Roller, die man in der Stadt sich oft ausleihen kann, auch dafür gilt das Ganze. Und das Ganze ist in der Fahrerlaubnisverordnung verankert, im Paragraph 2, Absatz 1, Satz 1 dieser Fahrerlaubnisverordnung. Also, ich muss mich vor Fahrtantritt überprüfen, bin ich in der Lage, ein Fahrzeug zu führen?
Jetzt zählen ja die Opioide zu den sogenannten verkehrswirksamen Medikamenten. Das heißt, was? Welche Gefährdung geht eventuell von den Opioiden aus? Was bedeutet das denn, verkehrswirksame Medikamente?
Genau, also wir haben eine Gefährdung, die möglich ist. Und jetzt als erstes nimmt man dieses Medikament ja ein, weil man sehr starke Schmerzen hat. Und das heißt, sie machen eine starke Analgesie. Sie können auch müde und benommen machen. Das heißt, eine sogenannte Sedierung herbeiführen. Das Problem ist, je nachdem, wie setze ich es ab, nehme ich es plötzlich nicht, ist das Medikament retardiert oder ist es akut, kann es zu Entzugssymptomen kommen. Entzugssymptome ist sowas wie Zittern, starker Schwindel, Unwohlsein, Unruhe, starkes Schwitzen. Das kann eben auftreten, das können Entzugssymptome sein. Die Stimmung kann geändert sein, der Antrieb kann verändert sein, meistens eher dazu, dass man ruhiger wird. Und auch die Wahrnehmung kann verändert sein. Das teilt man ein in einen Risikograd von 2+ bis 4+. Also schon eine ordentliche Gefährdung, die dadurch eintreten kann.
Und jetzt brauchen wir sie ja aber in der Schmerztherapie und auch bei den Tumorschmerz brauchen wir sie natürlich, sind sie wichtige Bestandteile. Und eigentlich wollen wir ja mit unserer Therapie die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit und die Teilnahme am normalen Leben erreichen. Und dazu gehört natürlich auch, ich meine, ich bin ja hier auf dem Land und gerade hier bei uns auf dem Land ist natürlich ein Auto fast für viele überlebensnotwendig, da wir ein, sage ich mal, sehr mangelndes öffentliches Verkehrsnetz haben. Wann dürfen denn oder welche Voraussetzungen seitens des Gesetzes gibt es, dass Menschen unter Opioidtherapie eben am Straßenverkehr teilnehmen dürfen?
Ja, da sprichst du was sehr Wichtiges an. So geht es mir auch. Ich lebe auch auf dem Land und bei mir im Dorf ist die Busanbindung, Zuganbindung sehr gut, aber wir haben andere Dörfer, die haben weniger. Die haben nicht mal mehr einen Bäcker auf dem Dorf. Wo sollen die Leute ihre wichtigen Dinge des alltäglichen Lebens herbekommen? Und dazu ist das Kraftfahrzeug einfach extrem wichtig. Und daher möchte man denen das natürlich auch nicht nehmen. Das hat was mit Lebensqualität zu tun. Und da ist zum Beispiel die erste wichtige Voraussetzung, dass ein Medikament wie zum Beispiel das Opiat regelmäßig eingenommen wird und das unter ärztlicher Kontrolle. Das ist schon mal die erste wichtige Voraussetzung. Opiate darf man auch gar nicht verteufeln. Das sind wirklich auch gute Medikamente. Deswegen setzen wir sie in der Schmerztherapie auch so gerne ein. Wir versuchen, wenn es möglich ist, am besten eine sogenannte retardierte Form einzunehmen oder dem Patienten zu verschreiben, weil da die Abgabe langsam ist und Entzugssymptome oder schnelles Anfluten und Abfluten einfach nicht vorkommt oder weniger. Natürlich ist eine Schmerztherapie immer individuellen Bedürfnissen angepasst. Und es kann sogar sein, dass die Opiattherapie die Leistungsfähigkeit wieder zurückbringt. Das heißt, eine Fahrtüchtigkeit kann dann auch wieder hergestellt sein. Aber das ist natürlich alles sehr individuell. Und man muss da immer sehr genau schauen. Und da ist, wie gesagt, eingangs diese Frage, bin ich überhaupt in der Lage, fühle ich mich so, dass ich ein Fahrzeug führen kann, auch extrem wichtig.
Wann darf ein Patient jetzt trotz ärztlich verordneter Opioidtherapie kein Fahrzeug führen?
Das ist immer dann, wenn sich etwas ändert. Und es ändert sich zum Beispiel am Anfang in der Einstellungsphase. Der Patient ist das ja nicht gewohnt. Oder auch, wenn ich auf ein anderes Opiat umstelle, wenn ich eine Dosisanpassung mache, ob ich höher gehe, ob ich absetze oder reduziere. Immer dann, wenn sich etwas ändert, sollte man auf das Führen eines Fahrzeugs absolut verzichten.
Und kannst du irgendwie sagen, wie lange?
Das ist komplett unterschiedlich, weil jeder Mensch ist anders. Es gibt Leute, die können auch unter einer stabilen Phase kein Auto fahren. Ja, das ist, muss man einfach schauen und ist sehr individuell.
Wer klärt denn den Patienten darüber auf?
Also wir als Ärzte sind dazu verpflichtet, wenn wir mit einer Therapie anfangen, den Patienten darüber aufzuklären. Aber auch Apotheker oder Apothekenmitarbeiter und Arzneimittelhersteller. Dafür gibt es entsprechende Informationen, zum Beispiel Handouts, Flyer oder auch in den Beipackzetteln. Und der Patient muss einfach beraten werden, wie er verantwortlich handeln kann.
Jetzt hast du gesagt, zu Beginn einer Opioidtherapie sollte man nicht fahren. Welche Einschränkungen sind denn da zu erwarten?
Der Patient muss erst einmal mit einem Medikament zurechtkommen. Das ist schon mal das erste Wichtige, weil die Reaktionszeit kann verlängert sein, gerade auch am Beginn einer Therapie. Die Muskelkoordination kann eingeschränkt sein. Das Aufmerksamkeits- oder das Kurzzeitgedächtnis kann Defizite aufweisen oder eingeschränkt sein. Und es gibt sogar Untersuchungen im Fahrsimulator, wo man gesunde Patienten und Patienten, die ein Opiat einnehmen, verglichen hat. Und man sieht dann einfach einen signifikanten Anstieg von Kollisionen. Das ist, was man an Untersuchungen schon mal getätigt hat.
Gibt es ähnliche Untersuchungen auch für Patienten, die jetzt ganz regelmäßige Opioid einnehmen?
Ja, die ist allerdings schon viele, viele Jahre alt. Und man hat dann gesehen, dass diese Patienten, die das regelmäßig einnehmen, zum Teil besser zurechtkamen oder bessere Ergebnisse erzielten als gesunde Patienten.
Ja, das ist ja schon mal ganz schön für diese Patienten. Nun, wer gibt denn jetzt die Erlaubnis oder wer entscheidet, ob der Patient dann wieder ein Fahrzeug führen darf, wenn er jetzt in die Opioide eingestellt ist, hat eine feste Einstellung, kommt sehr gut zurecht mit seinen Schmerzen? Wer sagt dann, okay, er darf fahren?
Ich als Arzt kann da nur beratend tätig sein, den Patienten aufklären, hinweisen, wann, wie er Auto fahren könnte. Aber es ist immer der Patient ganz individuell. Der ist, wie gesagt, verpflichtet, vor jedem Fahrantritt sich die Frage zu stellen, bin ich körperlich und geistig so fit, dass ich eben jetzt ein Auto fahren kann? Oder, das will ich auch nochmal betonen, diese Roller, die man überall ausleihen kann.
Das heißt, es gibt keine Erlaubnis. Es wird ja immer wieder nachgefragt von den Patienten. Können Sie mir da nicht irgendwas ausstellen, dass ich Auto fahren darf? Das dürfen wir als Ärzte nicht tun.
Genau, also das können wir nicht, aber ich kann dem Patienten zum Beispiel einen sogenannten Opiatausweis ausstellen, damit einfach auch klar ist, dass er das aus medizinischen Zwecken bekommt und nicht sich das auf dem Schwarzmarkt oder sonst wo besorgt hat.
Das ist dann sicher auch wichtig für Polizeikontrollen.
Absolut.
Und jetzt sind ja viele Patienten auch immer wieder der Meinung, also so kam das dann immer wieder rüber, ja, ich möchte jetzt morgen Auto fahren, dann lasse ich mal abends und am nächsten Morgen meine Opiate weg, dann habe ich ja nichts eingenommen. Was muss man denn dazu sagen? Was ist da wichtig?
Ja, das ist genau das, was viele Patienten auch zu mir sagen. Ach, ich wollte ja heute Morgen zu Ihnen in die Praxis kommen, da habe ich das Medikament weggelassen. Das ist ja genau das Problem. Ich habe vorhin versucht zu erklären, dass wir eine stabile Dosis brauchen, ja, einen stabilen Blutspiegel. Und wir versuchen, retardierte Präparate zu nehmen, die das einfach langsam abgeben. Und wenn ich jetzt einfach mein Medikament weglasse, kann es ja sein, dass ich in einen Entzug komme. Der Spiegel fällt ganz tief runter. Es kann dann, wie gesagt, zu Schwindel, zu Zittern, Schweißausbrüchen kommen. Alles das, was wir eben nicht haben wollen. Und diese Patienten sind viel weniger fahrtüchtig als die, die regelmäßig, kontinuierlich, stabil ihr Medikament einnehmen.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass man auch die Patienten da immer wieder darauf hinweist, ne? Und es ist ja auch so, wenn jetzt diese Anweisungen nicht befolgt werden, also ich denke, du lässt das ja auch unterschreiben, dass die Patienten eben in Einstellungsphase, Umstellung und so weiter nicht Auto fahren dürfen oder am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Und wenn sie da jetzt zuwiderhandeln, wie sieht es da aus mit Strafen im Straßenverkehrsrecht?
Genau, das Straßenverkehrsgesetz sagt, ordnungswidrig handelt, wer unter der Wirkung eines in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten berauschenden Mittels im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt. Eine solche Wirkung liegt vor, wenn eine in dieser Anlage genannte Substanz im Blut nachgewiesen wird. Satz 1 gilt nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt. Also, ein Nichtbeachten der Anweisung würde ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat bedeuten. Hält man sich an die Einnahmezeiten, die Vorgaben durch die Verordnung entfällt, dann komplett.
Das ist ja schon mal auch ganz wichtig zu wissen, ne? Also auch gerade mit dem, ich lasse es mal dann weg und dann nehme ich es wieder. Also das ist schon wichtig, ordentliche Bußgelder. Aber ich meine, das waren jetzt Opioide und da ist es ja auch schon seit längerem geregelt. Jetzt ist ja 2017 noch Cannabis dazugekommen. Und jetzt hat es ja mit der Legalisierung für den Freizeitgebrauch auch da einige Änderungen gegeben. Cannabis ist jetzt nicht mehr unter dem Betäubungsmittelgesetz, sondern kann ganz normal verordnet werden. Was bedeutet das denn für die Fahrtauglichkeit?
Ja, also es wurde ein THC-Grenzwert jetzt festgelegt auf 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blut. Der soll darauf hinauszielen, dass da keine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit ist oder dass es zu vermeiden wäre. Es gab jetzt aber keine großen Studien, sondern das ist ein Wert, der unter Experten gefunden wurde. Und man sagt, diese 3,5 Nanogramm pro Milliliter entsprechen ungefähr 0,2 bis 0,5 Promille Alkohol. Und es ist so, dass wenn Patienten Alkohol konsumieren und zusätzlich Cannabis konsumieren, sie ein absolutes Verbot für das Steuerhaben, also dass sie ein Kraftfahrzeug nicht führen sollen. Wenn man sich daran nicht hält, dann ist ein Bußgeld von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot möglich oder nötig. Wenn jetzt Cannabis und Alkohol zusammen konsumiert werden, können sogar bis zu 5.000 Euro Strafe nötig sein. Das heißt, auch hier sollte sich der Patient immer wieder vor Fahrtantritt überlegen, bin ich in der Lage, ein Auto zu führen, und auch ähnlich einem Opiatausweis einen Ausweis mit sich führen, dass er Cannabinoide aufgrund einer medizinischen Verordnung einnimmt und mit sich führt.
Es ist ja jetzt sehr komplex, ob Patienten unter Cannabiskonsum, gerade medizinischem Cannabis, Auto fahren dürfen, weil wir kommen ja auch, je nachdem, was Patienten so benötigen, mit dem medizinischen Cannabis oft über diese 3,5 Nanogramm.
Ja.
Und das ist sehr unterschiedlich geregelt. Da können wir eigentlich wirklich nichts dazu sagen. Oder hast du neuere Erkenntnisse?
Nein, überhaupt nicht. Und das ist genau das Problem, weil wenn wir jetzt zum Beispiel nach dem Alkohol gucken würden, da kann man das Pustefix, so nenne ich das immer, von der Polizei mal heranführen, gucken, wie viel hat man. Aber wer nimmt Blut abschaut, wie viel Nanogramm ist wann im Blut. Es gibt dann auch noch Patienten, die Genpolymorphismen haben und dadurch viel mehr THC im Blut haben als andere, die die gleiche Anzahl an Tropfen oder auch an Blüten zu sich nehmen. Das ist komplett individuell und sehr, sehr schwierig.
Wann dürfen denn jetzt Patienten, die medizinisches Cannabis bekommen, nicht Auto fahren? Gehen wir mal so dran.
Ja, also auch da ist es zum Beispiel wichtig, wieder zu Beginn einer Therapie zu einer oder im Rahmen einer Umstellung. Ja, da auf alle Fälle nicht. Das Gleiche gilt bei einer Dosisanpassung, weil auch da wieder die Nebenwirkungen auftreten können, wie ein verlangsamtes Reaktionsvermögen, Schwindel, Müdigkeit oder auch eine verminderte Konzentration. Gerade Kombination Cannabinoid und Opiat in Kombination oder vielleicht auch noch so etwas wie Pregabalin, auch da extrem vorsichtig sein. Wichtig ist immer, dass der Allgemeinzustand sich stabilisiert haben sollte und dass der Patient das Gefühl hat oder auch, ja, dass er das einfach merkt, dass keine negativen Auswirkungen mehr spürbar sind. Zusammengefasst muss man tatsächlich sagen, die Patienten müssen sich in einem stabilen Zustand befinden. Es muss unter ärztlicher Kontrolle stattfinden und das Cannabis muss, wie gesagt, ärztlich verordnet sein. Und ich sehe persönlich das auch nochmal sehr kritisch, wenn es sich um Blüten handelt, also die inhalative Anwendung. Da gab es mal Meldungen, dass man nach 8 Stunden schon wieder Auto fahren kann. Andere sagen nach 12 Stunden, weitere nach 24 Stunden. Also bei Blütenkonsum wäre ich noch viel vorsichtiger.
Jetzt hast du es ja schon angesprochen. Es wird ja immer empfohlen, medizinisches Cannabis in Form von Tropfen oder von Kapseln zu geben, weil eben diese inhalative Form gerade auch Straßenverkehr und Ähnliches, ich meine, es geht ja auch um Jobs, Berufe, ja, die man ausüben möchte, weiterhin unter Therapie schwieriger sind. Was ist denn so gefährlich an diesen inhalativen Cannabinoiden, auch gerade im Straßenverkehr?
Ja, es blutet halt sehr, sehr schnell an und dadurch kann die Wahrnehmung oder das Denken oder auch das Fühlen sehr stark beeinträchtigt sein. Aber es können auch so psychotische Symptome auftreten wie Überempfindlichkeit, Verwirrtheit, Angst, Halluzinationen, Angststörung, Depression oder auch eine Schizophrenie auftreten. Es kann langfristig eine psychische Abhängigkeit entstehen, das Kurzzeitgedächtnis kann gestört sein. Und auch die kognitive Leistungsfähigkeit ist einfach vermindert. Und gerade bei Heranwachsenden, also bis zum Alter von 25 Jahren, weil da ist erst die Hirnreife abgeschlossen, kann es zu akuten Psychosen kommen. Das ist eine große Problematik. Aber was vielleicht viele auch, die schon mal Cannabis ausprobiert haben, wissen, es gibt vegetative Symptome. Das heißt, der Sympathikus wird aktiviert, das, womit wir eigentlich früher fliehen sollten vom Säbelzahntiger. Das heißt, Herzrasen, Übelkeit und Schwindel, das kann auftreten. Und das kann natürlich im Verkehr einen beeinträchtigen, aber auch an der Arbeit.
Ja, das sind ja nicht gerade so tolle Nebenwirkungen, die man da haben kann. Jetzt hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass diese 3,5 Nanogramm ja sehr schnell, unterschiedlich schnell von dem Einzelnen erreicht werden. Kannst du uns dazu noch was sagen? Wie kann man oder kann man die Höhe von dem Cannabis abschätzen, das im Blut dann ist, wenn man jetzt medizinisches Cannabis nimmt?
Ja, also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wenn Cannabis THC inhalativ aufgenommen wird, man ungefähr 30% im Blut findet und man nach der Inhalation ungefähr 6,4 Nanogramm pro Milliliter im Blut hat. Das kann aber auch schwanken und kann fast um das Doppelte höher sein. Und wenn man das im Vergleich mit einem oralen Präparat sieht, dann ist da deutlich weniger Cannabis oder THC im Blut. Und wir haben dann so 0,4 bis 0,8 Nanogramm nur. Das ist recht wenig. Und das entspricht ungefähr dem 7- bis 16-fach niedrigeren oder geringeren der inhalativen Anwendung. Und das ist das, warum wir als Schmerztherapeuten sagen, wir gehen auf die ölige Form oder die Kapselform und gehen weg von den Blüten.
Es macht es sicherer, ne? Wir wissen nicht, wie die einzelnen, in den einzelnen Ländern die Polizei reagiert, auch bei medizinischem Cannabis, wenn diese Grenzwerte einfach hoch sind. Und die Strafen sind ja drastisch.
Die Strafen sind sehr drastisch und jedes Land ist anders. Wir haben es jetzt nicht mehr als BTM geführt, das Cannabis. Andere Länder haben das noch. Auch das sollte man vielleicht auch für Reisen wirklich im Kopf behalten. Und andere Länder lassen es gar nicht zu. Hatte ich jetzt gerade einen Fall wie zum Beispiel Mexiko. Da sollte man wirklich vorsichtig sein. Und auch da nochmal der Hinweis. Wir sagen, dass die Kapseln oder die öligen Formen eher einem Steady State, einer retardierten Form ähnlich sind bei Opiaten, im Gegensatz zu den Blüten, den inhalativen Anwendungen.
Jetzt hast du natürlich noch die Reisen angesprochen. Viele sind ja auch gerne unterwegs und auch im Ausland unterwegs und auch in entferntem Ausland. Wie sieht das denn da aus mit Cannabis und Opioiden? Was sollten Patienten da beachten, wenn wir schon mal dabei sind?
Absolut. Auf alle Fälle vorher informieren. Das ist das Allerwichtigste. Und zwar muss man dann an das Konsulat oder die Botschaft desjenigen Landes, wo man hin möchte, hier in Deutschland sich ranwenden. Ich hatte gerade über Weihnachten das Thema mit jemandem vom Auswärtigen Amt. Das Auswärtige Amt im Ausland kann keine rechtssichere Auskunft geben, weil sonst würden sie sozusagen die Verantwortung dafür übernehmen. Das kann nur das jeweilige Land, sprich das Konsulat oder die Botschaft hier in Deutschland. Viele verweisen dann noch an das Reisebüro, aber ehrlich gesagt, woher sollen die sich damit auskennen? Eigentlich das Gesundheitsamt, aber auch da ist es sehr schwierig. Das heißt, rechtzeitig und das heißt nicht 1, 2 Wochen vor Antritt der Reise muss der Patient sich informieren, was ist in demjenigen Land wirklich erlaubt oder sogar verboten? Was braucht er? Dann müssen wir Ärzte eine Bescheinigung in mehreren Sprachen ausstellen, womit der Patient dann zum Gesundheitsamt geht und sich das Ganze auch nochmal unterschreiben lässt. Das Wichtige ist immer, rechtzeitig davor informieren und überlegen, kann ich mit meinen Medikamenten überhaupt in dieses Ausland reisen?
Und wie viel darf ich mitnehmen? Das
Und
ist
wie
ja auch
viel
noch
darf
ein
ich mitnehmen?
Thema.
Wie lange? Genau.
Ja. Also ganz wichtig, dass man auch da, dass wir auch da nochmal drüber gesprochen haben. Nun, wir haben jetzt ganz vieles gehört und eigentlich muss der Patient ja selbst entscheiden, aber gibt es auch eine Möglichkeit für alle diese Menschen, die eben Opioide und Cannabinoide aus medizinischen Gründen benötigen, dass sie auf Nummer sicher gehen und einen offiziellen Nachweis bekommen können, dass sie fahrtauglich sind und wohin können sie sich wenden? Wer darf sowas ausstellen?
Genau. Es gibt Vereignungsprüfungen und es gibt auch Begutachtungen durch einen Facharzt mit verkehrsmedizinischer Qualifikation. Das ist aber ein Privatgutachten auf eigene Kosten. Es gibt dann natürlich die medizinisch-psychologische Untersuchung, kurz MPU genannt. Es gibt durch Fahrprüfer praktische Fahrverhaltensprobe oder neuropsychologische Testungen, die dann an Untersuchungsstellen, zum Beispiel von Straßenverkehrsämtern, dem TÜV oder der DEKRA, durchgeführt werden. Aber gerade bei den letzten ist es auch nochmal wichtig, wenn da ein Gutachten ist und das Gutachten sagt, du bist nicht fahrtauglich, dann ist das anders, als wenn ich Arzt sage, naja, ich würde ihnen nicht raten, Auto zu fahren, sondern wenn die sagen, du darfst nicht Auto fahren, dann darf man auch nicht Auto fahren. Das ist auch nochmal extrem wichtig. Das sollte man wirklich beachten.
Ja, aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man beruflich viel unterwegs ist mit dem Fahrzeug, dass man dann eben auch eine entsprechende Bescheinigung hat,
absolut,
dass man fahren darf. Ne? Ja, vielen herzlichen Dank. Das war ja jetzt ganz schön viel und damit sind wir für heute jetzt erstmal mit den Fragen durch und ich darf es nochmal zusammenfassen. Wir haben uns heute ein bisschen mit der Fahrtüchtigkeit beschäftigt. Und was das sehr wichtig ist bei all unseren Patienten, die mit Opioiden und Cannabinoiden im medizinischen Bereich versorgt werden. Also zur Fahrtüchtigkeit allgemein zu sagen, ganz wichtig, jeder muss sich vor Antritt, bevor er im Straßenverkehr teilnimmt, ob als Fußgänger, als Fahrradfahrer, als Rollerfahrer oder auch als Autofahrer, erstmal vergewissern, ob er sich dazu in der Lage fühlt, ob es ihm gesundheitlich soweit gut geht, er keinen Schwindel, Übelkeit, sonst irgendwas hat, was ihn daran hindert, ein Fahrzeug zu führen oder am Straßenverkehr teilzunehmen. Opioide sind ganz speziell, da gibt es ja verschiedene Formen und die Teilnahme am Straßenverkehr ist auch im Straßenverkehrsrecht für Opioide so geregelt, dass man daran am Straßenverkehr teilnehmen darf, wenn die Opioide unter ärztlicher Kontrolle eingenommen werden, wenn sie regelmäßig eingenommen werden, wenn sie individuell gut eingestellt sind und der Patient sich selbst in der Lage fühlt, Auto zu fahren. Aufklären muss der Arzt, der Apotheker und der Hersteller. Und es ist ganz wichtig, auch dem Patienten immer mitzugeben und auch für Sie, liebe Patienten, wirklich wichtig, fahren Sie nicht, wenn Sie zum ersten Mal ein Opioid nehmen, fahren Sie nicht, wenn die Dosis angepasst werden muss oder ob das jetzt eine Reduzierung der Dosis ist oder eine Erhöhung der Dosis, immer dann sollte man nicht Auto fahren und vor jeder Fahrt gehört die Selbstüberprüfung und das ist einfach ganz essentiell. Diese Sachen gelten auch für Cannabis. Cannabis hat ja jetzt durch die Legalisierung nochmal eine Sonderstellung. Es gibt jetzt da einen Richtwert von THC von 3,5 Nanogramm pro Milliliter. Das ist festgelegt. Und wenn man Cannabis medizinisch nutzt, auch da darf man keinen Alkohol trinken, wenn man sich ans Steuer setzen will. Das ist mit drastischen Strafen unterlegt, wenn Alkohol und Cannabis gleichzeitig eingenommen werden. Jetzt ist es so, dass auch bei medizinischem Cannabis der Spiegel von 3,5 Nanogramm nicht immer eingehalten werden kann und da ist es im Verkehrsrecht noch nicht so ganz klar und eindeutig geregelt für diese Patienten und es ist zudem auch noch Länderhoheit, die Polizei, sodass wir da gar keine Aussagen treffen können, wie das jetzt in Hessen ist oder bei dir oder in Rheinland-Pfalz bei mir. Und dann ist es in Bayern und Baden-Württemberg wieder ganz anders. Und also da muss man sich dann auch immer selbst nochmal kundig machen. Und genauso kann man natürlich auch eine Fahrerlaubnis beziehungsweise eine Fahreignungsprüfung machen, um dann offiziell das bestätigen zu lassen, dass man eben mit seinen Medikamenten am Straßenverkehr teilnehmen kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist aber dann alles auch etwas, was man privat bezahlen muss. Da ist einmal die Begutachtung durch den Verkehrsmediziner. Dann gibt es diese MPU-Untersuchungen, die eben bei TÜV und DEKRA durchgeführt werden oder die neurophysiologischen Untersuchungen. Und dann kann man auch eine Fahrverhaltensprüfung durch einen Fahrlehrer durchführen lassen. Alles Möglichkeiten, um das auf sichere Füße zu stellen. Ja. Damit sind wir jetzt für heute am Ende mit dem Podcast Fahren unter der Einnahme von Opioiden und Cannabinoiden. Liebe Dorothea, ganz herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank, dass wir wirklich dieses extrem wichtige Thema besprochen haben und dass ich dein Interviewpartner sein durfte.
Ja, es gibt noch viele interessante Themen im Podcast Schmerzmedizin. Deshalb für Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wichtig. Der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen. Bleiben Sie gesund. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35. oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.